ARD. Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Was wir da sehen mit den Fassaden, das ist so, wie das Terminal dann auch erscheinen wird oder daherkommt von der Architektur her.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind
Konstanze
mit Nachnamen
Nastarowitz.
Es hat nämlich neulich mal jemand gefragt, so wie wir mit Nachnamen heißen. Das sollten wir vielleicht dazu sagen.
Michael Immel.
Und hier ist Peter Hornung. Konstanze, was machst du hier?
Ich bin hier die Urlaubsvertretung, gerade für Charlotte, die noch bis Freitag, glaube ich, im Urlaub ist. Und dann bist du ja weg, Peter. Insofern übernehme ich dann für dich auch noch für ein paar Wochen.
Genau, da ist ordentlich was zu tun. Und dann habt ihr gedacht, Michael Immel. Den Namen kennt ihr vielleicht irgendwie. Und ich gebe euch jetzt mal so im Hintergrund mit einem Geräusch einen kleinen Hinweis. Achtung! Ihr hört jetzt ein Flugzeug, wie ihr hört. Wir sitzen wieder auf unserer Dachterrasse. Und Michael, du hast viel mit Flugzeugen zu tun, ne?
Ja, zwar mit Indigo-Flugzeugen nicht, aber mich wundert es jetzt nicht, dass hier gerade eine Indigo-Maschine reinkommt. Aber in Frankfurt gibt es auch viele Flugzeuge, auch ein großes Drehkreuz. Und wenn man so sieht, hier der große Flughafen in Delhi ist so von der Passagierzahl ähnlich groß wie Frankfurt. Und das ist so mein Leib- und Magenthema.
Genau, du hast das Etikett ARD-Luftfahrtexperte. Was macht ein ARD-Luftfahrtexperte?
Der erklärt vor allen Dingen sehr viel, immer dann, wenn was passiert. Ich sage halt, es ist nicht immer was los in der Luftfahrtbranche. An vielen Tagen muss man gar nichts erklären, aber wenn es brenzlig wird, dann braucht man Erklärungen. Und ich erinnere mich noch an den Germanwings-Absturz 2015 und ja, da findet ja erstmal sehr vieles im Verborgenen statt und da braucht es jemand, der weiß, wen man anspricht und das auch ja, nach außen hin erklären kann, was da gerade passiert ist. Und auch hier in Indien, die Luftfahrtbranche wächst so gewaltig, das ist so spannend, was hier passiert. Hier sind so viele Flugzeuge gerade bestellt worden in den letzten Monaten, also ich finde es total spannend, heute hier zu sein.
Und du bist hier gerade, weil du nicht nur Luftfahrtexperte bist, sondern einfach auch Fernsehjournalist, ne?
Genau, und da passt das eine wunderbar zum anderen. Also ich war die Woche auch unterwegs, habe gedreht, war in Südindien, also mal schlappe 2000 Kilometer entfernt hier von Delhi. Und wir haben eine kleine Geschichte gemacht fürs Morgenmagazin und Mittagsmagazin. Da geht es schlicht darum, dass Kamala Harris, die ja gerne Präsidentin werden will in den USA, dass deren Großeltern aus Indien kommen. Und das weiß auch nicht jeder. Und ich habe mit dem Team zusammen dieses kleine Dorf besucht und bin dort auf Spurensuche gegangen.
Und du bist aber auch schon ziemlich fleißig, Konstanze, ne?
Ja, genau. Ich bin letzte Woche relativ schnell ins kalte Wasser gesprungen, als hier der große Geschäftsmann Ratan Tata verstorben ist. Der sagte mir vorher auch nicht so viel. Aber du, Peter, hast gleich morgens sofort gewusst, das wird groß. Und das ist tatsächlich eine spannende Person gewesen, die man jetzt hier auch überall in allen Schaufenstern sieht, weil ganz Indien trauert um diesen Mann, der so ein riesengroßer Industriemogul hier war. Mit dem habe ich mich dann gleich mal beschäftigen können.
Ja, und da das nächste Flugzeug hier über den Podcast fliegt, kommen wir doch nochmal zu diesem Thema zurück. Wir wollen heute tatsächlich ein bisschen über die indische Luftfahrt sprechen, denn man kann es auf den Punkt bringen, Indien hebt ab. Du hast es schon gesagt, die haben ganz viele Flugzeuge bestellt, die haben ganz viele Flughäfen, auch neue Flughäfen gebaut. Da tut sich extrem viel, ne?
Es ist einfach gewaltig, was hier passiert und man muss eben nur in diese Orderbücher schauen bei Airbus und auch bei Boeing und dann, wenn man das zusammenzählt aus den letzten 12 Monaten, so rund 1700 Bestellungen, da ist es eine Air India als größte ehemalige Staatslinie, die ja vor 2 Jahren gerade privatisiert worden ist und auch Billiganbieter wie eine Indigo, die eben gerade hier über uns drüber geflogen ist. Also die haben massiv neue Flugzeuge bestellt und auf der anderen Seite, klar, die Infrastruktur wird auch gebaut. Also in den letzten 10 Jahren sind die Zahl der Regionalflughäfen verdoppelt worden von 70 auf so rund 140 und ja, die Dimension, wenn man sich das vorstellt, also ich hatte ja eben schon mal erwähnt, ne, Neu-Delhi als größter Flughafen, so mit 73 Millionen Passagieren, die wollen in den nächsten paar Jahren auf 110 Millionen kommen. Und damit wären sie der zweitgrößte Flughafen weltweit. Und wir sehen auch hier rundherum wird gebaut. Und das sind also einfach Zahlen, die sind für europäische Verhältnisse unvorstellbar.
Wir waren ja gerade unterwegs. Ich hatte schon länger den Plan, dass ich hier einen Flughafen besuche. Und zwar nicht den internationalen Flughafen von Delhi, sondern den internationalen Flughafen von Noida. Und ich sehe schon die Fragezeichen über euren Köpfen. Was ist bitte Noida? Wer Delhi nicht kennt, kennt Noida ganz sicher nicht. Noida ist eine Stadt, die quasi an Delhi rangewachsen ist, auf der Seite von Uttar Pradesh, also dem Nachbarstaat. Das ist ungefähr, wenn man Delhi so sieht, auf 16, 17 Uhr auf der Seite, also so im Südosten. Und wenn man da ein bisschen weiter rausfährt, da kommt man zu einer Flughafenbaustelle.
Und erschreckend, ne? Das war ja bis vor kurzem, muss man sagen, noch eine grüne Wiese. Und jetzt soll das Ganze Anfang nächsten Jahres, also im April, soll es die Eröffnung geben. Und da staune ich echt nicht schlecht, weil für mich ist es großartig, dass ich mit dir da rausfahren konnte. Und das genau zeitlich in die Zeit meiner Vertretung hier in Delhi passt, weil ich war kurioserweise just das letzte Mal hier in Delhi im Dezember 2019. Und da ist gerade der Auftrag vergeben worden für dieses Megaprojekt, weil auch da, ne, wir reden von einem neuen Flughafen, so angepeilt mal einer Kapazität von 70 Millionen, aber die wissen alle, wir brauchen mindestens auch dort mal 100 Millionen und ich habe auch schon mal eine Zahl von 180 Millionen gehört. Also das ist einfach Think Big, was da entsteht.
Absolut. Und vor allen Dingen geht es ziemlich schnell. 2019 haben die den Zuschlag bekommen. 2021 haben sie angefangen zu bauen. Und wir konnten jetzt eigentlich schon ziemlich viel sehen. Wir sind über die Baustelle geführt worden von Nicolas Schenk. Das ist ein Schweizer. Der ist Chief Financial Officer dieses Unternehmens, Noida International Airport. Warum eigentlich Schweizer? Du kannst es uns erklären.
Naja, ich glaube, die sind ganz gut in dem, was sie machen, in der Präzision. Und wir sehen das ja an mehreren großen europäischen Flughäfen. Die wachsen nicht mehr in Europa. Die verdienen kein Geld mehr in Europa. Also ich habe sehr gute Einblicke natürlich in Frankfurt, weil ich dort normal mein Büro habe. Und allein mit dem Abfertigen von Flugzeugen, damit kann man kein Geld mehr verdienen. Hier in Indien oder in Südamerika ist das was anderes. Und deswegen sieht man so viele Flughafenbetreiber, die natürlich das Know-how haben und dann rausgehen in die Welt und das weitertragen und damit auch erfolgreich sind. Weil hier natürlich durch dieses Wachstum, was stattfindet, auch Umsatz gemacht wird. Und damit kann man auch für die Investoren, die letztlich dahinter stecken, auch Geld verdienen.
Genau, es ist nämlich die Zürich Flughafen AG, das müssen wir noch dazu sagen. Das ist das Unternehmen, das dahinter steckt, hinter diesem Bau dort. Und Nicolas Schenk, der hat uns mitgenommen, auch aufs Vorfeld. Und ja, lassen wir ihn doch einfach mal ein bisschen erklären. Der zeigt uns jetzt das Vorfeld dieses Flughafens.
Also hier sind wir jetzt auf dem Vorfeld. Wir stehen auf der Oberfläche, wo dann die Flugzeuge stehen werden. Der Teil zum Gebäude, der wird jetzt noch erstellt, weil da sind die ganzen Schnittstellen mit den unterirdischen Leitungen, die da zusammen noch fertiggestellt werden müssen, bis wir dann den Beton bis zum Gebäude ziehen können. Was wir hier schon sehen, ist die Untergrundbetankung. Diese Betankungsanlagen, die sind schon eingebaut und eben auch die Vorrichtungen, da wo dann das Tankfahrzeug anstößt, das ist da schon vorhanden. Wir sehen die Gatehäuser. Von diesem Teil sind dann die beweglichen Fluggastbrücken installiert, die dann zum Passagier führen. Was wir da sehen mit den Fassaden, das ist so, wie das Terminal dann auch erscheinen wird oder daherkommt von der Architektur her. Man sieht relativ viel Glas, relativ viel Licht. Also bei uns ist wichtig, dass wir eine relativ hohe Tageslicht im Terminal haben, was eben dann auch wieder für das Raumgefühl sehr positiv ist.
Ja, und bald wollen die eröffnen. Die haben vom April 2025 gesprochen, das wäre schon sehr fix, also 4 Jahre nach Baubeginn. Da ist nicht der komplette Flughafen fertig, aber da ist ein Teil fertig und dann kann man da tatsächlich den Betrieb aufnehmen. Und Sie sprechen von 12 Millionen am Anfang, die Sie da abfertigen wollen. Was ist denn eigentlich wichtig jetzt, abgesehen davon, dass es ein Terminalgebäude gibt, dass es Gepäckbänder gibt, dass die Organisation am Flughafen vorhanden ist und natürlich eine Start- und Landebahn. Was braucht ein Flughafen sonst noch?
Ja, wir haben ja gesehen, die Start- und Landebahn, die ist schon fertig. Aber insgesamt, Peter, muss ich schon nochmal sagen, das ist ambitioniert, was die da vorhaben. Weil wir sind ja zu zweit über die Baustelle gelaufen und da lag, also wenn wir in den Terminal blicken, da lagen so viele große Rohre rum. Ich habe viele Kabel gesehen, da war ja vieles nicht fertig. Und auch nach draußen hin, das gesamte Vorfeld, da haben sie gerade betoniert, ja, Teile des Vorfeldes. Also da ist vieles noch im Werden. Die sind jetzt auch eifrig dran, weil ich meine gehört zu haben, sie sind auch schon 5 Monate zu spät. Also da gibt es natürlich auch Auflagen. Und wenn sie das nicht erfüllen, dann muss das Bauunternehmen, was beschäftigt ist, in dem Fall Tata, auch eine Vertragsstrafe reinbuttern. Und das wollen die natürlich auch ungern. Deswegen haben wir auch so viele wuselnde Arbeiter gesehen. Also das waren ja 10.000 oder so, die in mehreren Schichten Tag und Nacht jetzt arbeiten. Also ich bin wirklich mal gespannt, ob das, mich erinnert es halt so ein bisschen an Berlin, wo die mich auch eingeladen hatten zur Eröffnung. Nur dann hat es ja fast ein Jahrzehnt gedauert, bis dann der fertig war. Das glaube ich hier nicht in Indien. Das wird schon fix gehen, aber ich gucke mal.
Ja, also ich hatte auch Nicolas Schenk nochmal gefragt wegen des Baus und wäre es denn in Europa möglich gewesen, das Ganze so schnell zu bauen? Und klar, darauf hat er auch eine Antwort.
Das Bauen an und für sich ja. Es ist ja dann teilweise mehr, sagen wir auch in Europa, die Themen von den ganzen Abläufen, die da aber schlussendlich eigentlich schon, wenn die Arbeitsfront hier ist. Aber man muss sehen, wir haben hier natürlich eine Greenfield-Baustelle, das macht das Arbeiten natürlich einfacher als in sehr beengten, dichten Verhältnissen, wie wir sie in deutschen oder schweizerischen Flughäfen heutzutage vorfinden.
Es geht schon schneller in Indien, muss man sagen. Es gibt hier Projekte, Bauprojekte, die natürlich auch weniger ausgebremst werden durch Gerichtsverfahren etc., die dann auch umgesetzt werden, weil die Regierung es auch will. Du, Constanze, du lebst ja in Deutschland. Ich bin ja schon eine Weile hier und vielleicht verrutschen bei mir da auch so ein bisschen die Maßstäbe. Aber Stichwort Flugscham. Jetzt aus einer europäischen, aus einer deutschen Perspektive. Kann man das nachvollziehen, dass das hier in Indien so eine Begeisterung ist auch fürs Fliegen und vor allen Dingen, dass es so massiv ausgebaut wird?
Ja, nachvollziehen kann ich das durchaus. Ich kann aber auch die deutsche Sicht total nachvollziehen, dieses Thema Flugscham. Ich würde sagen, das ist in meinem Bekanntenkreis ein Riesenthema. Gerade ich habe dieses Jahr auch viel Flugscham verspürt, würde ich sagen. Und ich kenne Leute, die auch ganz bewusst zum Beispiel selbst für so Reisen nach London oder sowas sich in den Zug setzen und irgendwie mehr Arbeitstage freinehmen, um mit dem Zug dahin zu fahren und eben nicht mit dem Flugzeug fliegen zu müssen. Insofern, das sind schon doch andere Verhältnisse. Aber ist ja auch irgendwie klar, die Distanzen sind hier auch nochmal ganz andere so. Also innerhalb Europas kannst du halt auch einiges irgendwie mit der Bahn oder mit dem Reisebus oder was auch immer machen. Michael hatte vorhin ja die 2000 Kilometer in den Süden angesprochen. Das sind ja ganz andere Strecken dann auch.
Ja, das sind locker mal 2000 Kilometer. Und die braucht man, um in Europa halt von Oslo bis runter nach Sizilien zu kommen, ne? Und wenn ich hier diesen Verkehr erlebe, und ich war schon mal in der Zeit zwischen 2010 und 2014 auch regelmäßig in Delhi, das ist ja nicht besser geworden. Also dieser Verkehrsinfarkt, also da verstehe ich auch schon, dass die Regierung den anpackt. Aber dazu muss man halt auch sagen, die meisten Inder können sich nach wie vor einen Flug gar nicht leisten. Aber wir haben eine Upper Class und das müssen mal so um die 80 bis 100 Millionen sein hier in Indien. Und die können sich Flugreisen leisten. Und wenn das eben nur jedes Jahr 1,5% mehr werden, dann ist das eine riesige Nachfrage, die hier im Land entsteht. Und deswegen sehen wir auch so einen Flughafen, der zu 90% Domestic, also nur für Inlandsverkehre ausgerichtet ist, um eben aus diesem Verkehrsinfarkt auch irgendwie rauszukommen.
Ja, absolut. Also es können sich tatsächlich von Jahr zu Jahr mehr Leute hier in Indien leisten zu fliegen. Und es ist auch so, dass es konkurrenzfähig ist, was die Preise anbelangt. Die sind nicht so hoch. Also so Inlandsflüge, die kosten unter 100 Euro beziehungsweise teilweise deutlich unter 100 Euro.
Gibt es denn hier auch sowas, wie wir in Deutschland kennen, im Sinne von die klassischen Billigflieger und dann die Aufteilung in die gehobeneren Fluglinien? Und womit fliegt der Inder denn so normalerweise?
Also es gibt eine sehr, sehr große Fluglinie, IndiGo ist das. Die haben im Augenblick 380 Flugzeuge. Die haben 500 weitere geordert bereits. Die wollen richtig, richtig groß werden. Das ist sehr viel Inlandsflugverkehr, muss man sagen. Die haben auch ein paar Auslandsstrecken, aber nicht so arg viele. Dann gibt es SpiceJet. Die gefallen sich so ein bisschen in der Rolle des Rebellen. Die sind so die Billig-Billig-Fluglinie. Die sind so die Ryanair Indiens. Übrigens auch, was Sexismus angeht bei den Flugbegleiterinnen. Also das sind so Sachen, die würde man wahrscheinlich in Deutschland und in Europa gar nicht mehr hinnehmen.
Was denn zum Beispiel?
Ja, die Kleidung. Die haben so knappe Röcke an. Und das ist für Indien tatsächlich ungewöhnlich. Das ist wohl, glaube ich, auch eine Deutung dieses Spicy.
Und dazu muss man sagen, Peter, weil ich habe gerade noch mal die Zahlen nachgeschlagen. Also Indigo hat noch mal da draufgelegt. Die sind mittlerweile bei knapp 1000 Bestellungen. Also wenn wir nur über den Daumen, sie haben 400 Flugzeuge und wollen in den nächsten 2 Jahrzehnten noch 1000 dazunehmen. Und das sind diese Dimensionen, von denen ich ja auch am Anfang gesprochen habe. Das ist so wahnsinnig. Und ich habe jetzt auch in einer Indigo-Maschine gesessen, weil ich frage mich natürlich auch immer, wie ist das Geschäftsmodell? Und wir kennen das ja auch aus Europa mit Ryanair und EasyJet. Und hier ist es noch extremer, finde ich. Weil ich habe dann mal so durchgezählt, 31 Reihen. Und da waren wirklich alle Plätze belegt. Ja, und das heißt, da sitzen 200 Menschen in so einer Passagiermaschine. Nur wenige, die jetzt ein bisschen mehr Beinfreiheit haben, die zahlen ein bisschen mehr. Aber der Durchschnitt, das auch für einen Flug, der ja in Europa schon ein längerer Flug wäre. Wir waren jetzt nach Südindien 4 Stunden unterwegs. Ne, und für 200 Euro, das ist wirklich ein vertretbarer Preis. Aber das ist halt so weit outgesourced alles, also so weit runtergerechnet, dass sie damit eben auch Geld verdienen. Und das finde ich so erstaunlich, weil letztlich ist es nur das Modell, was wir auch von Ryanair kennen, von EasyJet kennen, wobei die drehen immer noch weiter an der Schraube. Also die überlegen jetzt schon, brauchen wir keinen Check-in mehr, weil wenn wir den wegstreichen, dann sparen wir weitere Kosten. Ja, das brauchen die hier nicht überlegen, weil die Personalkosten, die sind nicht so hoch. Ne? Aber das Geschäftsmodell ist hier, glaube ich, sehr ausgeprägt. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir in Zukunft sehen. Und ich war ehrlich erstaunt dann im Flieger. Ne? Normalerweise kriegst du ja wenigstens so eine kleine Flasche oder einen Becher Wasser. Ne? Selbst danach musste ich dann gestern fragen im Flugzeug, weil normal werden die an mir vorbeigeschraubt bis zu den 12, die eben ein bisschen mehr bezahlt haben, weil die kriegen dann wenigstens noch ein Sandwich und auch eine Cola oder was Ähnliches, ja. Aber das haben sie im Vorfeld auch bezahlt.
Ja, also ich habe neulich mit dem Chef von Indigo gesprochen, Peter Elvers, das ist ein Holländer, der war früher bei KLM. Und der sagte auch, die sind extrem preisempfindlich, die Inder. Das gilt übrigens für die anderen Fluglinien auch hier. Also deshalb gibt es gar nicht so richtig die Abstufung zwischen normaler Airline und Billigfluglinie. Die Preise sind, und wenn man das hier vergleicht, ziemlich nah beieinander. Also auch die Air India ist nicht unbedingt teurer, manchmal auf manchen Strecken auch günstiger sogar als Indigo. Das kommt eher auf die Auslastung an, wie hoch die Preise sind. Und da geht's um, sagte er, 100 Rupien. 100 Rupien sind 1,20 Euro. Also wenn die Unterschiede da sind, dann sagen die, okay, die einen sind um 100 Rupien günstiger, dann nehmen wir die einfach. Also insofern ist das, glaube ich, für alle ein ziemlich großer Druck, weil die Leute sonst wegbleiben, wenn es zu teuer wird.
Ja, ich finde es so erschreckend gut, einfach auch vom System her zu sehen. Also ich bin 4-mal geflogen, 2-mal umgestiegen, ne, jeweils auf dem Hin- und Rückflug. Und es war immer der gleiche Typ einer Maschine, nämlich A321, also eine Airbus-Maschine mit 200 Sitzplätzen rund. Das heißt, damit kann man natürlich sehr, sehr gut auch die Kosten in den Griff kriegen, weil alle Crews sind darauf geschult, alle Piloten sind darauf geschult, die Maintenance, also die Wartung dieser Flugzeuge ist alles ein Modell, eine Gruppe, also A320, A321 von Airbus. Und das allein senkt schon die Kosten, weil wir haben in Europa, sind es gewohnt, dass unterschiedliche Modelle dort fliegen. Und hier, ja, hat man das fokussiert auf nur eine große Marke, also man sagt entweder Boeing oder man sagt der anderen Seite dann Airbus, und allein das reduziert schon kräftig Kosten.
Ja, ist ja das, was Ryanair macht. Die fliegen ja nur 737 und insofern können sie ihre Kabinencrews und auch ihre Piloten einfach auswechseln, weil die alle quasi die Maschinen kennen.
Und am Ende muss man sagen, das Produkt ist einfach gut, was sie anbieten. Ja, also ich fand das super.
Ja, ist no frills, also es ist jetzt nicht irgendwie mit Schnickschnack oder so, aber es funktioniert gut.
Wie werden sich denn diese beiden Flughäfen dann aufteilen, wenn der mal fertig ist? Also machen die dann exakt dasselbe Geschäft oder gibt es dann einen Billigflughafen und einen, für wo die edlen Flieger ankommen? Es gibt ja in anderen Städten teilweise, dass das so ein bisschen aufgeteilt ist.
Das sehe ich da überhaupt nicht. Also die sind ähnlich zugeschnitten, also in der Endausbaustufe. Ja, die haben ja verschiedene, im Augenblick haben die eine Start- und Landebahn. Die wollen bis zu 6 Start- und Landebahnen haben. Man muss klar sagen, wenn man sich den Flughafen hier in Delhi anschaut, den internationalen Flughafen, da wo diese Maschine jetzt gerade hinfliegt und wo die jetzt landet, jetzt haben die Flugzeuge mal wirklich eine Berechtigung bei diesem Podcast. Und wenn man sich Noida anschaut, Noida hat noch mehr Platz. Noida ist flexibler, Noida kann weiter ausbauen. Das ist draußen, das ist auf dem flachen Land. auf der grünen Wiese. Das heißt, die haben mehr Entwicklungsmöglichkeiten.
Man muss halt immer gucken, Peter, ne? Du hast eben gesagt, 4 Uhr, 5 Uhr in die Region. Das ist halt auch immer, welchen Einzugsraum hat eben so ein Flughafen. Ne? Und dafür sind die mit den 80 Kilometern hier für indische Verhältnisse so weit auseinander, dass das am Ende auch funktionieren wird. Dass wir auch bei dem neuen Flughafen, dass die das meiste an Inlandsverkehr machen werden. Und auch ja hier beim IGI, also dem internationalen Flughafen in Indira Gandhi, ist es ja auch so, dass das meiste hier Inlandsverkehr ist über den Terminal 1. Und man zwar gerne wachsen will international, aber das wird noch dauern. Deswegen, also ich glaube auch, dass diese beiden Flughäfen ähnliches Geschäft machen werden.
Wir sind hier in einem Ballungsraum mit 32 Millionen Einwohnern. Delhi wird Ende dieses Jahrzehnts die größte Stadt der Erde sein. Delhi mit seinen Vorstädten. Und da ist die Kapazität da. Und es gibt ja bisher nur einen einzigen internationalen Flughafen. Und deshalb, je mehr fliegen, desto mehr kommt der natürlich unter Druck. Der hat jetzt inzwischen 3 Terminals. Die Terminals 2 und 3 sind nicht so riesig groß. Ja? Das heißt, der kommt auch an seine Grenzen. Und der ist eben im Südwesten, jetzt ist einer im Südosten, das ist schon ganz schön weit auseinander. Und man muss klar sagen, wir sind hier, ihr hört es ja, in der Einflugschneise des internationalen Flughafens. Normalerweise, wenn kein Verkehr wäre, bräuchten wir hier 20, 25 Minuten bis zum Flughafen. Also wenn man ganz früh morgens fährt, dann geht das auch. Aber in der Rush Hour zum Beispiel braucht man da auch eine Stunde raus. Und wir sind nach Noida rausgefahren. Das ist so ein bisschen antizyklisch, wenn man da rausfährt am Vormittag, weil die Leute eher reinfahren, als dass sie rausfahren um die Zeit. Und wir haben auch eine gute Stunde gebraucht. Also es war jetzt nicht so viel langsamer. Wir sind allerdings 70 Kilometer gefahren, ne?
Ja, also wir waren schon lange unterwegs, aber ich war auch erstaunt, dass um die Uhrzeit, muss man dazu sagen, dass nicht so viel los war. Deswegen, also ich glaube, da ist ja sehr viel Industrie auch entstanden. Und für die wird das zum einen interessant sein, aber auch, Peter, wenn ich daran denke, ich habe die Schilder gesehen, Agra, das ist natürlich auch touristisch eine Destination, die quasi prädestiniert ist. Weil dann musst du nicht erst hierher nach Central Delhi kommen und hast schon mal irgendwie 80 Kilometer im Rücken hinter dir gelassen, die du nicht fahren brauchst. Bist also eine Stunde schneller, auch in Agra, da wollen ja viele hin.
Das Taj Mahal.
Genau. Wenn wir nochmal zur Flugscham zurückkommen, ich glaube, und da kommen wir auf eine grundsätzliche Sache, die Indien betrifft. Ich glaube, die Inder haben ein Recht auf Entwicklung, die haben ein Recht auf wirtschaftliche Entwicklung und die haben hier sehr viel aufzuholen. Und ein Teil dieser wirtschaftlichen Entwicklung ist Mobilität. Und diese Mobilität kann man hier nicht sicherstellen durch Autos. Die kann man nicht sicherstellen durch den Zugverkehr, weil das für dieses Land viel zu groß ist. Es ist ein Subkontinent und du kannst dieses Land nicht erschließen, du kannst die Leute nicht mobil machen, wenn du sagst, die sollen alle Züge fahren oder die sollen alle Auto fahren. Deshalb ist natürlich das Flughafenbauen das Mittel der Wahl sozusagen.
Ja, wo wir hier die ganze Zeit die Flugzeuge über uns hören, gibt es denn hier sowas wie Nachtflugverbote?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch schon mal gefragt, wenn die abends immer über unsere Terrasse hinwegfliegen. Nein, das gibt es nicht. Das kann ich ja sogar beantworten, weil ich zum Beispiel in ein paar Tagen sehr früh am Morgen um 1.20 Uhr hier abfliegen werde. Also es kommen nachts Flugzeuge an, halt die ganzen Langstrecken. Ich glaube, es ist nachts deshalb weniger Flugverkehr, weil die Inlandsstrecken natürlich nicht so gefragt sind. Aber wenn ich morgens losfliegen will im Inland, dann kann ich auch um 4 oder 4:30 losfliegen. Um das Ganze abzuschließen, eine wichtige Frage noch. Was ist euer nächster Flug? Was ist deiner, Konstanze?
Naja, also geplant auf jeden Fall der zurück nach Deutschland. Aber ich hoffe natürlich, dass vielleicht in den nächsten 2,5 Wochen mich auch noch ein Inlandsflug eilt und ich noch mal was anderes in Indien sehen kann und auch mal diese Maschinen mir angucken kann.
Mein nächster Flug, das ist dann der zurück nach Frankfurt. Und ich werde, Konstanze, das Ganze natürlich indisch machen, also mit einer indischen Airline und auch das sehr gerne, weil der Standard ist halt einfach international und hier werden halt auch die Sicherheitsbedingungen auch eingefordert und auch eingehalten. Deswegen ist das für mich sehr fein und ich freue mich drauf.
Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik üben möchtet, dann schreibt uns gerne an neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de. Und ansonsten wünschen wir euch einfach eine schöne Woche. Und zwar
Michael Immel,
Konstanze Nastarowitz
und Peter Hornung. Tschüss.
Ciao, ciao. Die Klimakrise ist da, mit voller Wucht. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung. Im NDR-Info-Podcast Mission Klima zeigen wir nur die Lösungen, die wirklich einen Unterschied fürs Klima machen. Zum Beispiel, wie man die Leute vor Ort mitnimmt, wenn bei ihnen ein Windrad vors Haus gebaut wird. Wir waren in einem niedersächsischen Dorf, wo möglichst alle davon profitieren sollen.
Wir wollen ja die Energiewende und wir sehen, dass es sein muss. Und das Wichtigste war, wir haben alle gesagt, wenn etwas kommt, machen wir es nur alle gemeinsam.
Ein anderes Beispiel. Wir haben ein Mutter-Tochter-Duo besucht. Die beiden setzen auf klimaschonende Technologien bei sich zu Hause und steuern damit ihren Beitrag zur Energiewende bei.
Also ich wollte eigentlich für mich was Gutes, für die Umwelt was Gutes. Und ja, da muss man schon mal in die Tasche greifen, auch ein bisschen tiefer, ne?
Und wir haben mit einem Start-up-Gründer gesprochen, der den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität ermöglichen will. Mit unserer Geldanlage.
Wenn ich eine Aktie kaufe, bin ich plötzlich Mitbesitzerin oder Mitbesitzer des Unternehmens und habe was zu sagen. Ich habe zum Beispiel was dazu zu sagen, wer da am Drücker sitzt, wer im Vorstand sitzt, was das Unternehmen macht, wie die sich aufstellen. All das darf ich mitentscheiden.
In Mission Klima zeigen wir die besten Klimaideen und stellen die Menschen vor, die sie umsetzen. Immer lösungsorientiert und konstruktiv. Die neueste Folge unseres Podcasts finden Sie jetzt unter anderem in der ARD-Audiothek. Ich hoffe, wir hören uns.